Ja, heute beschäftigen wir uns mit den produktiven Elementen wissenschaftlichen Arbeitens. In der letzten Woche ging es um reproduktive Elemente. Ich hatte schon gesagt, diese Unterscheidung ist ein wenig gewaltsam zwischen produktiven und reproduktiven Elementen, weil auch wenn Sie etwas aufnehmen, also beim Zuhören, beim Lesen und so weiter, Sie immer aktiv natürlich das verarbeiten und auf der Basis einer eigenen Position verarbeiten, was Sie aufnehmen. Und auf der anderen Seite, wenn heute von produktiven Elementen wissenschaftlichen Arbeitens die Rede ist, dann heißt das natürlich nicht, dass Sie dabei nicht gleichzeitig auch etwas aufnehmen und insofern reproduzieren, wenn Sie sich mit anderen auseinandersetzen, wenn Sie versuchen, anderen etwas zu vermitteln beim Schreiben und so weiter. Das sind also die Abschnitte, in denen ich das Thema heute behandeln möchte. Ich möchte zunächst dazu etwas sagen, was es heißt, sich im Rahmen wissenschaftlichen Arbeitens auseinanderzusetzen mit anderen, anderen Personen, anderen Positionen, was es heißt, sich anderen zu vermitteln, was Schreiben verlangt im Zusammenhang wissenschaftlichen Arbeitens, was eine praktikable Praxis des Sammelns und Ordnens von Material im Studium ist und schließlich noch ein paar Worte zum Abschluss zur Ökonomie des Studierens, also zur Arbeitsökonomie des Studierens. Beginnen wir also damit, was es heißt, im Kontext wissenschaftlichen Arbeitens bzw. des Studiums sich auseinanderzusetzen. Ich möchte das an einem Bild, das Sie schon sehen, versuchen zu verdeutlichen. Da sitzen zwei Leute am Tisch einander gegenüber. Sie sitzen, wenn man so will, zusammen. Sie sitzen aber auch irgendwie auseinander. Je nachdem, wie man es betrachtet, sieht man mehr die Verbindung sozusagen zwischen ihnen, sitzen am selben Tisch, oder man sieht den Abstand zwischen ihnen. Sie kennen das alle aus der alltäglichen Auseinandersetzung mit anderen Personen. Darauf besteht ja ein Großteil unseres alltäglichen Lebens, dass Sie mal eher das Gefühl haben, dass Sie nah beieinander sind oder mal, dass Sie fern sind. Zusammensitzen bzw. sich auseinandersetzen heißt zunächst einmal, die eigene Position zu bestimmen. Hier sitze ich. Und dort sitzt du. Und dies kann nun auf der einen Seite heißen, wir sind uns so nah und sowas von einig, volle Übereinstimmung, alles nur Harmonie. Wir können aber auch den Abstand betonen und sagen, wir sind so weit auseinander, wir kommen nie zusammen. Das ist also zunächst mal das Bild, von dem ich ausgehen möchte. Nochmal dabei zu beginnen, also zwei sitzen zusammen, wollen sich auseinandersetzen über ein Thema, sich auseinandersetzen. Sie können sich auch vorstellen, dass da am anderen Tischende nicht eine andere Person Ihnen face-to-face gegenüber sitzt, sondern beispielsweise der Autor eines Textes, mit dem Sie sich auseinandersetzen. Oder dass da einer einen Vortrag hält. Dann sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Die Auseinandersetzung findet nicht explizit in der Weise statt, wie wenn zwei Personen sich face-to-face miteinander auseinandersetzen, sondern findet die Auseinandersetzung sozusagen mehr innerlich in ihrem Kopf statt. Beim Lesen, Auseinandersetzung mit dem Autor oder beim Zuhören, die Auseinandersetzung mit dem Vortragenden. Wie kommen nun so zwei zusammen und was heißt es, sich auseinanderzusetzen? Jede von den beiden Personen hat zunächst mal natürlich etwas im Kopf. Eine bestimmte Auffassung davon, worum es bei dem Thema, über das die beiden sich auseinandersetzen wollen, worum es bei dem Thema gehen soll. Das, was die beiden im Kopf haben, kann mehr oder weniger viel Übereinstimmung haben. Ich habe das mal so hier in dieser Grafik dargestellt, dass es einen relativ großen sozusagen Überlappungsbereich zwischen den Vorstellungen der beiden gibt. Aber es gibt eben auch Bereiche, in denen sich die Vorstellungen der beiden eben gerade nicht überlappen, sondern wo der eine eine Position hat und der andere eine Position hat, die nicht übereinstimmen, also nicht diese Schnittmenge sozusagen in der Menge, in der Mitte darstellen. Nehmen wir mal das Beispiel, dass die beiden sich über das Thema Medien unterhalten wollen, Medien unter pädagogischen Gesichtspunkten. Ab wann ist es denn richtig und sinnvoll, dass Kinder mit Medien, sprich genauer mit dem Fernsehen, schon konfrontiert sind? Ab wann sollen Kinder Fernsehen dürfen, um es mal alltagssprachlich auszudrücken? Die linke Person sagt nun, Medien machen dumm. Kindern sollte Fernsehen verboten werden. Ich habe diese Position da angesiedelt, die sie da ausspricht, wo der Überlappungsbereich der beiden Vorstellungen der beiden ist. Das bedeutet in diesem Falle, ihr Gegenüber denkt oder sagt, genau, so sehe ich das auch, wir sind uns so nah, was diese Frage betrifft und sowas von einig. So. Und dann hat man die Übereinstimmung festgestellt, man hat dieselbe Position und alles ist prima. Man braucht sich eigentlich nicht auseinanderzusetzen, denn man sieht es schon so nah zusammen, dass schon alles sozusagen geklärt ist. Nehmen wir jetzt den anderen Fall. Die Position der Frau links lautet jetzt, Kinder müssen frühzeitig den selbstständigen Umgang mit Medien lernen. Das ist eine Position, die von der eben formulierten ein wenig abweicht. Daraus könnte man schließen, wenn Kinder möglichst früh den selbstständigen Umgang mit Medien lernen sollen, dann sollen sie am besten auch schon möglichst früh mit dem Fernsehen konfrontiert sein, um früh zu lernen, sich selbstständig mit dem Medium Fernsehen auseinanderzusetzen. Ihr Gegenüber denkt da völlig anders. Auf keinen Fall. Wir sind so weit auseinander, was das betrifft, was diese Frage betrifft. Wir kommen nie zusammen. So, das sind jetzt mal so zwei denkbare Ausgangspositionen. Man ist sich sowieso einig, dann braucht man sich nicht auseinanderzusetzen. Man ist sich so fern, dass man kaum Hoffnung sieht, wie man überhaupt zusammenkommen soll. Das zweite ist die interessantere Position natürlich, weil jetzt können die sich trennen und können jeder seine Wege gehen. Aber im wissenschaftlichen Diskurs ist es halt oft, dass man nicht einfach seiner Wege gehen kann und es dabei belassen kann. Sie lesen beispielsweise einen Text, in dem etwas drinsteht, wo Sie absolut nicht mit einverstanden sind. Sie sollen aber zu diesem Text ein Referat halten, meinetwegen. Da können Sie sich nicht einfach vom Acker machen, in dem Sinne, dass Sie sagen, mit diesem Buch setze ich mich nicht auseinander, sondern Sie müssen sich dann mit diesem Buch auseinandersetzen, mit der Position, die darin vertreten wird. Zunächst mal aber stellen Sie fest, was der Autor dort vertritt, das ist so weit von dem entfernt, was ich dazu denke, dass es eigentlich so aussieht, als ob es keine Chance gibt, dass ich da mit dem Autor sozusagen zu einer gemeinsamen Position komme, die ich dann nachher in meinem Referat oder in meiner Hausarbeit entsprechend darstellen könnte. Was nun, welche Möglichkeiten gibt es in einer solchen Situation? Ich möchte drei Alternativen vorstellen, die Sie sicherlich alle auch aus dem Alltag kennen. Die erste Alternative ist Toleranz. Ich nenne das eine politische Lösung. Du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung, wir leben in einer freien Gesellschaft, jeder darf seine Meinung haben, Sie erinnern sich an das Thema Meinungsfreiheit beim letzten Mal, jeder darf seine Meinung haben, du denkst das, ich denke das, wir tun uns nichts. Wir tolerieren sozusagen der Position. Das ist also eine politische Lösung sozusagen, in dem Sinne, dass man sich eben nicht miteinander auseinandersetzt, sondern die Positionen nebeneinander stehen lässt, aber akzeptiert, toleriert, dass es eben eine abweichende Position beim Gegenüber gibt. Es ist klar, so kommt man im Alltag oft weiter, aber es wird hier nicht in dem Sinne etwas stattfinden, dass die beiden nun sich aufeinander einlassen, zu einer gemeinsamen Position kommen, sondern das bleibt sozusagen getrennt. Ist also für die wissenschaftliche Auseinandersetzung oder auch für pädagogische Prozesse kein mögliches Modell. Zweite Lösung, zweite Alternative, wir suchen mal irgendwie, wird es schon was Gemeinsames geben in unseren Positionen. Wir suchen sozusagen die Schnittmenge, das wäre sowas wie eine mathematische Lösung des Problems, da gibt es eine Position, da gibt es eine Position, wo ist der, sozusagen der gemeinsame Nenner, den man da finden kann. In diesem Falle könnte das folgendermaßen heißen, Medien bergen Gefahren, Kinder sollten nicht zu früh zu viel Fernsehen. Das ist so eine Art Schnittmengenformulierung aus den beiden unterschiedlichen Positionen, die man denken kann, Kinder sollten nicht Fernsehen, beziehungsweise Kinder sollten früh schon einen selbstständigen Umgang erlernen. Es lässt sich mit beiden Positionen, lässt sich das vereinbaren, was hier gesagt ist. Also man findet so etwas wie einen Kompromiss, eine Kompromissformel, auf die sich beide einigen können. Das ist eigentlich auch in der Politik relativ häufig, dass man so nach Kompromissen sucht, wenn es unterschiedliche Auffassungen gibt, und diese Kompromisse sind dann oft etwas lehrformelhaft und sagen nicht so richtig genau, was man denn nun in der Praxis eigentlich wirklich tun kann oder tun soll, eben weil sie so formuliert sind, dass manches offen bleibt und offen bleiben muss. Was heißt denn zum Beispiel in diesem Falle zu früh und zu viel? Sobald man sich darauf einlässt, und das muss man ja bestimmen, was es nun genau heißen soll, zu früh oder zu viel, damit es zu einer konkreten pädagogischen Praxis führen kann, nämlich entweder das Kind vor den Fernseher setzen oder das Kind nicht an den Fernseher ranlassen, sozusagen, und ab wann denn und wie denn und wie lange denn. Also wenn es konkret wird, reicht so eine Formel nicht. Also diese Formel, dieses Suchen nach so einer Kompromissformel, diese mathematische Lösung, hat ihre Grenzen. Dritte Alternative, wie das so üblich ist, wenn man sowas so aufbaut, ist das die Alternative, die sozusagen den Ausweg jetzt anbieten soll. Es ist, Sie werden sich nicht wundern, die pädagogische Lösung des Problems, nämlich, dass man sich fragt, woher kommen denn unsere unterschiedlichen Auffassungen? Dass man sozusagen den Unterschieden versucht, auf den Grund zu gehen. Wieso denkst du so, wie du denkst? Und man muss selber darlegen dem anderen, wieso man selber so denkt, wie man denkt. Man geht sozusagen zurück. Man geht in dem Sinne zurück, dass die Position, die ich vorhin formuliert habe, Kinder sollen nicht Fernsehen, weil Medien machen dumm und so weiter, dass diese Position sich ja auf etwas gründet. Auf alles Mögliche. Zum Beispiel eben, woher kommt denn die Einsicht oder die Auffassung, dass Medien dumm machen? Woher hat man diese Einsicht, dass Medien dumm machen? Ja, dann beruft man sich vielleicht auf irgendeine Untersuchung. Aha, wo stand denn diese Untersuchung, wie war denn diese Untersuchung angelegt? Wer genau und was genau wurde denn untersucht? Welche Medien wurden denn untersucht? Dann stellt man vielleicht fest, okay, da ging es gar nicht um Fernsehen, sondern da ging es um Internet beispielsweise oder Computerspiele. Und man hat einen Zusammenhang festgestellt, einen statistischen Zusammenhang zwischen exzessiven Computerspiel und Schulleistung. Das wurde dann zusammengefasst in der Formel, Medien machen dumm. Und dann wurde das so rezipiert, dass es eben halt irgendwie auf Fernsehen übertragen wurde, obwohl das zunächst mal eigentlich ja nicht zulässig ist. Also Sie sehen, in diesem Falle geht man sozusagen zurück auf die Gründe, worauf stützt sich denn diese Auffassung, und man versucht, die Gründe nachzuvollziehen, die der andere dafür hatte. Dabei kommt man dann vielleicht dazu, dass man sagt, okay, die Schlussfolgerungen, die du gezogen hast, aus dem, worauf du dich zu stützen glaubst, waren nicht zulässig. Das ist das, worauf man gemeinsam stoßen kann, in einem solchen Ergründen der jeweiligen Position. Und auf diese Weise können dann eben doch Unterschiede in der Auffassung aufgehoben werden. Hier ging es jetzt in diesem Beispiel darum, dass es eine bestimmte empirische Untersuchung war, auf die man sich gestützt hat. Natürlich steht gleichzeitig noch eine pädagogische Auffassung im Raume, nämlich Kinder sollen nicht dumm bleiben oder nicht dumm werden. Das scheint mir so selbstverständlich, dass man vielleicht gar nicht auf den Gedanken käme, dass das ja auch etwas ist, was man befragen oder hinterfragen könnte als eine normative Position. Wie heißt es denn genau jetzt eigentlich dumm? Dumm sein oder dumm bleiben? In dem Beispiel von eben ging es um Schulleistung. Ob ein Kind dumm ist oder nicht dumm ist, machte sich daran fest, dass es in der Schule schlechter oder besser ist. Und dass es einen Zusammenhang geben könnte zwischen Schulleistungen und Medienkonsum oder Fernsehkonsum. Aber heißt das, dass Kinder, die in der Schule schlecht sind, heißt das, dass sie dumm sind? Was genau ist es eigentlich, worum es in pädagogischen Prozessen geht? Geht es um Schulleistungen? Geht es nur um Schulleistungen? Wahrscheinlich geht es auch um Schulleistungen. Aber geht es nur um Schulleistungen? Was sind eigentlich die Ziele, die pädagogisch formuliert werden? Sie kennen vielleicht die Formel, Bildungsformel, dass Kinder, Jugendliche zur Mündigkeit geführt werden sollen, eine klassische, etwas in etwas altertümlicher Sprache vielleicht ausgedrückt. Mündigkeit ist nicht mehr unbedingt ein Begriff, der so zu unserem Wortschatz heute gehört, aber es ist ein klassischer pädagogischer Begriff. Seit etwa 200 Jahren soll er das bezeichnen, worum es in der Pädagogik geht. Und ob Mündigkeit dasselbe ist, wie Schulleistungen auf einem entsprechenden Level zu erreichen, das steht dann schon noch in Frage. Was ich an diesem Beispiel deutlich machen möchte, ist, dass unterschiedliche Positionen ihre Gründe haben. Und diesen Gründen muss man sozusagen nachspüren, deswegen die Unterschiede ergründen, worin sie denn liegen. Und auf diese Weise kann man dann entweder dazu kommen, dass man sagt, es gibt gewisse fundamentale Unterschiede in unseren Auffassungen, die lassen sich tatsächlich nicht überbrücken. Es mag solche Grundhaltungen sozusagen zur Welt, zum anderen Menschen und zum Umgang mit anderen Menschen geben, die so unterschiedlich sind, dass sie sich nicht überbrücken lassen. Da kann man hinkommen, dass man das herausfindet. Dann bleibt tatsächlich nichts anderes als die politische Lösung oder die mathematische Lösung. Es kann aber auch gut sein, und in den meisten Fällen wird es so sein, dass man sich eigentlich in den Grundauffassungen sehr nahe ist. Dass aber dann eben in der Interpretation von dem, was daraus resultiert, in der Rezeption von bestimmten empirischen Untersuchungen, wissenschaftlichen Erkenntnissen und so weiter, dann Schlussfolgerungen gezogen werden, die mehr oder weniger zulässig sind, zum Teil vielleicht nicht zulässig sind. Und es kommt eben darauf an, diesen Weg, den der Einzelne gegangen ist, um zu seiner Position zu kommen, sozusagen nachzuvollziehen, um dann zu sehen, wo die Wege irgendwo auseinandergegangen sind. Und dann nochmal vielleicht dazu zu kommen, zu sagen, an dieser Stelle sind unsere Wege auseinandergegangen, aber dass sie dort auseinandergegangen sind, hat damit zu tun, dass einer von uns beiden oder vielleicht wir beide an diesem Punkt eine unzulässige Schlussfolgerung gezogen haben. Wenn wir das jetzt einsehen, aufgrund dieses gemeinsamen Reflektierens darüber, dann können wir an dieser Stelle einen Weg gemeinsam gehen und können zu einer gemeinsamen Position kommen. Das ist, sagen wir mal, so eine Grundfigur dessen, worum es bei der wissenschaftlichen Auseinandersetzung geht. Nachzuvollziehen, wie jemand zu einer Position gekommen ist, diesen Weg zu prüfen im Hinblick darauf, ob es der einzig mögliche Weg war, oder ob vielleicht dieser Weg bestimmte Weggabelungen enthielt, Entscheidungen enthielt, die nicht zwingend waren und insofern auch revidiert werden können, um dann zu einer veränderten Position zu kommen, die dann auch eine gemeinsame sein kann. Das ist dasselbe, wie wenn Sie eben mit Kindern und Jugendlichen sich auseinandersetzen müssen. Aber da geht es nicht um Wissenschaft, aber da geht es darum zu verstehen, warum Kinder und Jugendliche so denken, so handeln, wie sie denken und handeln. Wenn sie Konflikte lösen wollen, wie gesagt, das ist jetzt außerhalb der Problematik wissenschaftlicher Auseinandersetzung, aber die Grundfigur dessen, worum es gehen muss bei einer Auseinandersetzung mit anderen Menschen, mit anderen Positionen, ist immer die gleiche. Aufzuspüren, nachzuspüren, was die Gründe sind, sie nachzuvollziehen und sich dann über diesen Weg, den jemand gegangen ist, bis dorthin gemeinsam Klarheit zu verschaffen und vielleicht neue Weichenstellungen auf diese Weise möglich zu machen, Veränderungen der Position möglich zu machen. So viel also zum Thema sich auseinandersetzen. Was darin schon enthalten war natürlich eine gewisse Annahme, nämlich die, dass man zu einer gemeinsamen Position kommen möchte oder möglichst weit jedenfalls auf dem Wege zu einer gemeinsamen Position kommen möchte, dass man es nicht bei den Differenzen belassen möchte. Das heißt, was schon vorausgesetzt ist, ist das, was ich hier mit Vermittlungsbereitschaft bezeichne. Dass man also sich nicht dem entzieht, der Auseinandersetzung mit dem anderen entzieht, um auf seiner Position beharren zu können, sondern dass man bereit ist, sich auf den anderen einzulassen. Das ist das, was man vom anderen aufnimmt, aber auch bereit ist, sich der Anstrengung zu unterziehen, sich dem anderen zu vermitteln oder dem anderen verständlich zu machen oder die eigene Position für den anderen nachvollziehbar zu machen. Die Aufnahme gestoppt? Ja, nein. Auf den hinteren Rängen ist es zum Teil ein bisschen zu laut. Ich möchte Sie bitten, Ihre Gespräche außerhalb dieses Saals hier fortzuführen, wenn sie unbedingt sofort fortgeführt werden müssen oder sonst zu einem anderen Zeitpunkt, aber bitte nicht während der Veranstaltung. Ich trage hier frei vor. Frei vortragen ist eine Sache von Konzentration. Ich versuche, mich auch an Sie zu wenden dabei. Wenn ich ein fertiges Manuskript vorlesen würde, könnte ich auf Durchzug stellen sozusagen und dann müsste ich mich nicht so konzentrieren auf das, was ich an Gedanken entwickle. Aber wenn ich das tue, dann muss ich mich konzentrieren können. Und wenn ein Geräuschpegel hier ist, den ich immer irgendwie unbewusst sozusagen mitkriege, dann ist das für die Konzentration außerordentlich wenig förderlich. Also bitte ich erstmal Rücksicht zu nehmen auf mich, dass ich mich konzentrieren kann. Und damit aber auch Rücksicht zu nehmen auf Ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen, denn denen geht es natürlich genauso wie mir. Es ist schwierig, sich zu konzentrieren, wenn permanent auf den hinteren Rängen vor allen Dingen ein Geräuschpegel ist. Ich denke, heute müsste eigentlich auch akustisch alles bis hinten ankommen, sodass das Verständnis, das ich dafür habe, wenn Sie sozusagen sich ausklinken aus der Veranstaltung, weil Sie sowieso nur die Hälfte mitkriegen, wie das beim letzten Mal war, heute so nicht gegeben ist. Okay. So, dann mache ich jetzt weiter. Ne? Bitte? Ich habe doch gedrückt. Ist alles drauf? Ja, prima. Jo, lassen wir es drin. Ja, also Vermittlungsbereitschaft ist natürlich unterstellt. So, und was ist jetzt außerdem, darüber hinausgehend, weil der gute Wille allein macht es natürlich noch nicht, was ist darüber hinausgehend nun erforderlich, damit ein Verständigungsprozess stattfinden kann? Ganz wichtig ist natürlich, dass man eine gemeinsame Sprache findet. Das kann man ganz technisch verstehen. Wir müssen halt dieselbe Sprache sprechen, in dem Sinne, dass wir, wenn wir nur des Deutschen mächtig sind, alle Deutsch sprechen sollten, um uns zu verständigen. Gut, das ist eine relativ naheliegende Forderung, aber zur gemeinsamen Sprache gehört etwas mehr, weil Sprache mehr ist als nur, dass wir dieselben Worte gebrauchen und die uns auf dieselbe Grammatik stützen. Denn die Worte meinen ja auch etwas oder sie beziehen sich auf etwas. Die Worte sollen etwas bedeuten und das, was sie bedeuten, das hängt nun mit unserem jeweiligen Lebenshintergrund zusammen. Also wenn jemand von beispielsweise Liebe spricht, ein sehr bedeutungsvolles Wort für die meisten von uns, denke ich, dann hat das, was jemand darunter versteht, sicherlich sehr, sehr viel damit zu tun, welche Erfahrungen denn dahinter stecken. Wenn enttäuschte Liebe die beherrschende Erfahrung ist oder Lieblosigkeit die beherrschende Erfahrung ist, dann wird anders mit diesem Wort umgegangen, als wenn man gerade total verliebt ist. Denke ich, ist klar. Für Pädagogen ist das eine ziemlich wichtige Angelegenheit, weil sie haben fast immer mit Menschen zu tun, die einen ziemlich anderen Lebenshintergrund haben als sie selber. Sie haben mit Kindern und Jugendlichen zu tun, die in anderen Milieus aufgewachsen sind, die schon vom Alter her ganz andere Erfahrungen gemacht haben, als Sie sie gemacht haben. Das wird mit dem Alter natürlich, wird der Abstand immer größer, ganz klar. Meine Generation hat völlig andere Erfahrungen gemacht, als Ihre Generation gemacht hat. Insofern gibt es also einen großen Unterschied in Bezug auf das, was wir in Worte legen. Und obwohl wir dieselben Worte gebrauchen, und uns von daher eigentlich problemlos verständigen können, kann es sein, dass wir völlig aneinander vorbeireden, weil wir etwas anderes meinen, beziehungsweise unseren Worten eine andere Bedeutung verleihen. Insofern ist es also wichtig, dass man zu einer gemeinsamen Sprache findet, die hat man nicht einfach, sondern dass man zu einer gemeinsamen Sprache findet. Das heißt, dass man versucht, sich so auszudrücken, dass der andere von seinem Erfahrungshintergrund her verstehen und nachvollziehen kann, was man sagen will. Das heißt, man kann nicht einfach davon ausgehen, dass jeder ganz selbstverständlich genauso die Dinge versteht, wie ich sie verstehe, sondern dessen muss man sich vergewissern. Oft merkt man das erst im Verlauf des Gesprächs, dass irgendwie beim anderen nicht ankommt, was man rüberbringen möchte. Und dann ist es wichtig, rauszukriegen, woran das liegt. Also ob es eben daran liegt, dass der andere den Worten eine ganz andere Bedeutung verleiht, als man selber, weil er einen anderen Lebenshintergrund hat. Und dann muss man versuchen, dem auf die Spur zu kommen, was denn es ausmacht bei dem anderen, welche Erfahrungen es sind, welcher Lebenshintergrund es ist, der zu einem anderen Verständnis desselben Sachverhalts, der in denselben Worten ausgedrückt wird, geführt hat. Ganz wichtig ist das, wenn Sie zum Beispiel im Studium mit Studierenden aus anderen Fachgebieten zu tun haben, die oft auch eine andere Terminologie haben. Terminologie heißt gar nicht mal unbedingt andere Worte, sondern dass die Worte eben anders definiert sind im fachlichen Kontext oder im anderen fachlichen Kontext. Das ist besonders relevant, wenn die Disziplinen sehr nahe beieinander liegen, also etwa die Pädagogik und die Psychologie. Wenn in der Psychologie über Lernen gesprochen wird, dann ist das, das werden Sie sicherlich noch feststellen, ganz anders, mit ganz anderen Bedeutungen belegt, als wenn in der Pädagogik von Lernen gesprochen wird, obwohl die beiden Disziplinen doch so nahe beieinander liegen. Man muss sich also erst darüber wiederum verständigen, was denn beim anderen intendiert ist, wenn von Lernen beispielsweise die Rede ist, was unter Lernen verstanden wird, um dann dem anderen selbst wiederum das eigene Verständnis in diesem Falle jetzt, in diesem Beispiel dieses Begriffs deutlich zu machen. Also Verständlichkeit ist das, worauf es ankommt, wenn man sich vermitteln möchte. Verständlich heißt natürlich auch, sich verständlich machen, aber das, denke ich mal, ist das, was man als erstes auch, woran man als erstes denkt, wenn das angesprochen wird, dass man sich nicht zu kompliziert ausdrückt, dass man einfache Sätze gebraucht, die der andere beim Zuhören schnell nachvollziehen kann und leicht nachvollziehen kann und so weiter. Keine Fachtermini, die dem anderen nicht geläufig sind und so weiter. Aber es gibt eben auch so eine tiefere Dimension der gemeinsamen Sprache, um die es geht, die mit Lebenshintergründen und Kontexten, in denen man jeweils steht, zu tun hat. Dem anderen genau zuhören, ebenfalls eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung für die Vermittlung. Also sich in den anderen sozusagen hineindenken und auch wirklich ernst nehmen, was der andere sagt und nicht etwas hineinhören, was man gerne gehört hätte sozusagen vom anderen. Also nicht über Differenzen beispielsweise auch hinweghören, sondern das wirklich aufnehmen, was der andere sagt. Also genau zuhören. Und ganz wichtig dabei dann, sich selbst sozusagen, wenn man etwas sagt, mit den Ohren des anderen zuhören. Wenn Sie ein Referat vorbereiten, in der Regel, denke ich mal, macht man das zunächst mal so, dass man halt seine Inhalte, die man gerne vermitteln möchte, rüberbringen möchte in dem Referat an seine Kommilitonen und Kommilitonen und an den Dozenten, dass man die Inhalte sich halt aufschreibt, vielleicht eine Präsentation dann macht, wo die Inhalte auf Folien verteilt sind, vielleicht ein paar Grafiken dazu und so weiter und so fort. Und dann ist man nachher in der Situation, fängt an vorzutragen und nach 2 Minuten merkt man, kein Mensch hört mehr zu. Was ist los? Wenn Sie im Vorfeld zum Beispiel Folgendes machen würden, mal Ihren Vortrag aufnehmen und dann sich selber zuhören, sozusagen aus der Perspektive eines Zuhörers, versuchen das, was Sie vortragen wollen, sich mal anzuhören. Und zwar nicht nur unter dem Gesichtspunkt, ist alles richtig und verspreche ich mich auch nicht und wie klingt meine Stimme oder so, was natürlich auch erstmal, wenn man das noch nicht so gewohnt ist, eine Sache ist, mit der man erstmal klarkommt. Man muss die eigene Stimme zu hören, die Art und Weise, wie man spricht, anzuhören. Das ist nicht immer ganz einfach zu akzeptieren, dass man das ist, den man da hört. Mir ist es jedenfalls so gegangen. gut, mit der Zeit gibt sich das. Man gewöhnt sich auch an sich selbst mit der Zeit, weil die Stimme natürlich, die meisten von Ihnen werden das wissen, denke ich mal, oder schon erfahren haben, die Stimme hört sich völlig anders an. Die eigene Stimme hört sich völlig anders an, als man sie selber hört beim Sprechen, wenn man sie mal aufgenommen hat und sich dann anhört. Aber gut, das ist ein Gesichtspunkt, der natürlich auch nicht ganz unbedeutend ist für Pädagoginnen und Pädagogen. Aber wichtiger der andere Punkt, sich eben im Hinblick darauf, ob das eigentlich in der Vermittlungsqualität gut ist, was man da macht, was man da vorträgt. Sich unter diesem Gesichtspunkt mal selber zuzuhören. Also mit den Ohren des anderen zuzuhören. Und vielleicht dabei auch zu abstrahieren davon, dass man natürlich, weil man sich mit dem Thema relativ intensiv beschäftigt hat, eine Menge einfach deswegen versteht von dem, was man selber da vorzutragen vorhat, weil man sich schon mit dem Thema beschäftigt hat. Aber das Publikum hat sich ja noch nicht mit dem Thema so beschäftigt, wie man selbst es hat. Und das heißt, Sie müssen sozusagen versuchen, nochmal zurückzugehen auf den Stand, den Sie hatten, bevor Sie angefangen haben, und sich aus dieser Warte das anhören, was Sie da vortragen. Das ist nicht ganz einfach, das ist eine Sensibilität für die Aufnahmefähigkeit des Gegenübers, die Sie mit der Zeit auch erst entwickeln werden im Laufe einer entsprechenden Praxis. Setzt natürlich voraus, dass Sie sich auch eine entsprechende Praxis unterziehen, aussetzen, dem auch aussetzen. Das heißt, dass Sie möglichst oft die Gelegenheit wahrnehmen, genau dies unter Beweis stellen zu müssen, dass Sie sich anderen vermitteln können, sich nicht davor drücken, also Referate übernehmen und dergleichen in Diskussionen sich äußern. Nur dadurch lernt man das. Und schließlich immer dann, wenn einem was unklar ist, wenn man einen inneren Einspruch spürt gegen das, was der andere sagt, nachfragen. Nicht einfach ausgehen davon, dass das, was einem unverständlich ist, eben falsch oder blöd ist, sondern erstmal versuchen zu klären, warum der andere und wie es kommt, dass der andere diese Position vertreten kann. Nicht gleich dagegen bollern, sondern erstmal nachfragen, ob man wirklich richtig verstanden hat. Ob der andere es wirklich so gemeint hat, wie man glaubt, es aufgenommen zu haben. Oder wenn Sie etwas nicht nachvollziehen können, sich nicht damit zufrieden zu geben, dass Sie es nicht nachvollziehen können, die Lücke einfach zu lassen, sondern nachzufragen, um die Lücke für sich selber zu füllen. Dann komme ich jetzt zum dritten Abschnitt der heutigen Vorlesung, zum Schreiben. Wir hatten das Schreiben auch schon im Zusammenhang mit den reproduktiven Elementen wissenschaftlichen Arbeitens. Da ging es aber vor allen Dingen um das Herausschreiben aus Texten, beziehungsweise das zusammenfassende Schreiben aus Texten. Da ging es also um die Erfassung der Gedanken anderer. Hier meine ich jetzt um ein Schreiben, in dem Sie Ihren eigenen Gedanken eine Form geben. Sie geben natürlich auch Ihren Gedanken dann eine Form, wenn Sie sprechen, wenn Sie dem anderen etwas sagen, einen Diskussionsbeitrag liefern. Aber das Schreiben stellt nochmal andere Anforderungen an das Formgeben. Denn das, was Sie geschrieben haben, das steht dann da. Das, was Sie gesprochen haben, ist flüchtig. Das ist dann wieder weg. Es steht nicht mehr im Raum, jedenfalls nicht so richtig greifbar im Raum. Natürlich haben andere das gehört, was Sie gesagt haben, und in dem Gedächtnis ist es geblieben. Und dann sagt jemand zu Ihnen vielleicht, Moment mal, das, was du da eben gesagt hast, das und das und das und das, das kann ich aber so nicht nachvollziehen. Dann sagen Sie vielleicht, das habe ich doch gar nicht gesagt. Weil Sie haben eigentlich etwas anderes sagen wollen, als Sie gesagt haben. Und in Ihrer Erinnerung haben Sie das gesagt, was Sie sagen wollten. Und dann, das kennen Sie vielleicht aus Gesprächen, wo man dann dann geht es hin und her, das hast du doch wohl gesagt, aber nein, das habe ich so nicht gesagt, aber wenn ich es gesagt habe, ist es so gemeint und so weiter. Also das Übliche, was so in Gesprächen dann stattfindet, dass man wieder zurücknimmt, was man schon gesagt hat und so, und nachher weiß kein Mensch mehr, was eigentlich wirklich gesagt worden ist und wie man zu dem Punkt gekommen ist, an dem man zum Schluss landet, nämlich dass man auseinandergeht und denkt, mein Gott, sind die blöd. Ja? So. Also wo dann einfach das nicht mehr funktioniert. Beim Schreiben sieht das anders aus. Das, was geschrieben ist, steht da und der andere, der das liest, kann sich auf das, was da steht, in dem Sinne beziehen, dass er sagt, da steht's. Das hast du geschrieben. Man kann sich nicht zurückziehen und sagen, nee, das habe ich so nicht geschrieben oder wie man sagen kann, das habe ich so nicht gesagt. Natürlich können Sie auch immer noch sagen, das habe ich so nicht gemeint, aber in diesem Falle ist eine sichtbare Differenz zwischen dem, was Sie geschrieben haben und dem, was Sie meinen. Und damit ist schon die Aufforderung verbunden, das Geschriebene zu verändern, also um zu schreiben. Was ich damit also sagen will, das steht hier in diesem Satz sozusagen komprimiert, es geht darum, den eigenen Gedanken eine objektive Form zu geben, also eine von Ihnen abgelöste Form zu geben und sich dann auf dies, was da von Ihnen abgelöst ist, sowohl selber zu beziehen, als auch anderen die Möglichkeit zu geben, sich darauf zu beziehen. Es steht sozusagen jetzt etwas zwischen Ihnen und dem anderen, dem Rezipienten Ihres Textes, nämlich dieser Text. Und er hat eine eigene Objektivität, weil er nicht flüchtig ist, im Unterschied zum Gesprochenen. Das Schreiben hat gegenüber dem Sprechen einige Vorteile, was die Qualität des Formgebens Ihrer Gedanken betrifft. Sie sind beim Schreiben genötigt, das, was Sie denken, so zu verarbeiten, dass dabei ein Text entsteht. Das Schreiben passiert den meisten von Ihnen, denke ich, nicht so spontan und intuitiv wie das Sprechen. Ehe Sie was zu Papier bringen, müssen Sie mit den Worten ringen, mit den Formulierungen ringen. Beim Sprechen kann es manchen auch so gehen, dass Sie, bevor Sie einen Satz rausbringen, auch erstmal ziemlich mit sich ringen müssen oder so. Kommt ein bisschen auf die Situation an. In einer Seminarsituation kann das auch ein Problem sein, aber in der Situation des alltäglichen Umgangs wahrscheinlich eher weniger. Das Schreiben ist immer, auch wenn es um Briefe schreiben geht, eine Mail zu schreiben geht, in höherem Maße ein sich abarbeiten an dem in Form bringen, in sprachliche Form bringen des eigenen Gedankens. Also die Aktivität in der Verarbeitung ist höher, die Anstrengung ist höher. Wenn Sie einen Text geschrieben haben, steht er da und Sie haben ihn vor sich und Sie können Ihre Gedanken in einer anderen Weise prüfen. Eben dadurch, dass Sie dort eine objektive Form bekommen haben, in einer anderen Weise prüfen, als wenn Sie nur so vor sich hin denken. Das kann dazu führen, dass Sie ebenfalls im Sinne aktiver Verarbeitung die Formulierungen nochmal hin und her wenden, merken, an dieser Stelle habe ich Schwierigkeiten, das tatsächlich auszudrücken, was ich ausdrücken möchte, weil mir offensichtlich das eigentlich in der Sache im Inhalt noch nicht so richtig klar ist. Das heißt, Sie müssen das auch vom Inhaltlichen her sich nochmal genauer, durchdenken, um einen Text zustande zu bringen, der dann vor Ihrer eigenen Prüfung Bestand haben kann. Das Ganze führt zu einer stärkeren Disziplinierung des Denkens und das ist im Kontext von Studium und wissenschaftlichem Arbeiten auf jeden Fall etwas sehr Positives, wenn Sie nicht mehr einfach nur drauf losdenken, wie Ihnen die Gedanken gerade so in den Kopf schießen, sondern wenn Sie Ihr Denken einer gewissen Disziplinierung unterwerfen. Sie werden genauer, sowohl in Bezug auf die sprachliche Form, die Sie Ihren Gedanken geben, als auch auf Ihre Begründungen für Ihre Gedanken und die Nachvollziehbarkeit des Weges, auf dem Sie zu Ihren Gedanken kommen, also die Argumentation, die Sie in Ihrem Text vorbringen. Und das, was Sie äußern, ist dadurch, dass es in einem Text objektiviert ist, auch verbindlicher als beispielsweise bei einer mündlichen Äußerung. All das ist etwas, was die Qualität, was Qualität von wissenschaftlichem Arbeiten mitbestimmt. Und insofern ist Schreiben eine sehr wichtige Tätigkeit im Studium, der Sie sich möglichst nicht entziehen sollten. Erst recht dann nicht, wenn Sie große Neigung haben, sich dem zu entziehen, weil Sie Schwierigkeiten haben mit dem Schreiben. Denn natürlich ist Schreiben keine ganz einfache Tätigkeit, jedenfalls für die meisten. Da gibt es die berühmte Angst vor dem leeren Blatt. Die Angst vor dem leeren Blatt, also Sie haben da Ihren Blog liegen oder meinetwegen am Bildschirm, Ihren leeren Bildschirm, so, und jetzt sollen Sie einen Anfang finden, einen Anfang Ihres Textes finden. Schon das ist ein Riesenproblem oder kann ein Riesenproblem sein, wo fange ich denn überhaupt an? Weil die meisten Themen haben keinen Anfang. Bei den meisten Themen, wenn Sie sich mit denen auseinandersetzen, stecken Sie irgendwo mittendrin. Einen Anfang müssen Sie erst finden oder bestimmen oder herstellen oder wie auch immer. Und das ist eine ziemlich fundamentale Entscheidung, die Sie da treffen müssen, weil von diesem Anfang aus muss ich ja dann alles Weitere irgendwie entwickeln lassen. Also das erklärt schon ein wenig, warum es so schwierig ist anzufangen. Für viele ist es so, wenn sie einmal den Anfang gefunden haben, dass es dann relativ leicht oder leichter geht. Schwierigkeit ist der Anfang, das heißt, wenn noch gar nichts da steht. Eine große Rolle spielt dabei der innere Zensor. Sie haben nämlich im Kopf irgendwie eine Art von Qualitätsvorstellung, die Ihr Text dann erfüllen soll. Das ist wahrscheinlich außerordentlich diffus. Sie könnten das nicht mal aufschreiben, mein Text soll die und die Qualitäten aufweisen. Aber dennoch haben Sie das irgendwie. Sie merken das, wenn Sie eben versuchen, einen Text zu schreiben und permanent irgendwie das Gefühl eines Ungenügens haben. Wo kommt das her? Irgendjemand in Ihnen, irgendeine Instanz in Ihnen sagt, das ist nicht gut genug. Das ist so noch nicht richtig, noch nicht stimmig. Das ist der innere Zensor, den Sie haben. Also die, das ist eine eigene Instanz, die Sie selber aufgebaut haben. Sie sind das sozusagen selbst auch. Und dennoch ist es jemand, der Ihnen Probleme sozusagen macht. Aber es ist niemand anders als Sie selbst, der Ihnen da Probleme macht. Vielleicht verbinden Sie das mit der Erwartung, diesen Text kann ich doch dem Dozenten nicht geben, was wird der dazu sagen? Dann haben Sie vielleicht eine Vorstellung noch davon, was denn wohl der Dozent erwartet. Aber oft ist es gar nicht der Dozent, auf den Sie das projizieren, sondern es ist Ihr eigener innerer Zensor, den Sie lediglich auf den Dozenten projizieren, weil dann haben Sie einen guten Grund, sich vor einer fremden Instanz, die ja auch Macht hat und so weiter und wo es Konsequenzen haben kann, wenn man dessen Ansprüchen nicht genügt. Sie haben dann also einen guten Grund, vor einer solchen externen Instanz sozusagen Schiss zu haben oder Angst zu haben. Aber in Wirklichkeit sind Sie selber es, der Ihnen diese Schwierigkeiten macht, der Sie blockiert, der Sie am Schreiben hindert und nicht der Dozent oder irgendjemand draußen. Also das ist ein Problem, was vor allen Dingen Studierende in besonders hohem Maße haben, die einen besonders hohen Selbstanspruch haben. Das sind dann oft Studierende, die eigentlich richtig gut sind, die ein großes Potenzial haben, die aber gerade aufgrund dessen auch einen besonders hohen Anspruch an sich selber richten und dann sich selber mit diesem hohen Anspruch blockieren. Das sind dann Studierende, die, was weiß ich, Monate brauchen, um eine Hausarbeit fertigzustellen und dann schließlich die gar nicht abgeben, weil sie nicht zufrieden sind. Oder später dann Leute, die 12 Jahre an einer Dissertation arbeiten und dann abbrechen oder vielleicht doch noch die Kurve kriegen. Das hat nichts damit zu tun, dass die eben länger brauchen, weil sie schwächer sind, sondern das hat was mit dem inneren Zensor zu tun, mit dem die sich eben in all dieser Zeit auseinandersetzen müssen. Das sind jetzt Extremfälle, aber ein bisschen dürfte das Problem von jedem von Ihnen sein. Ein Text zu schreiben bedeutet natürlich auch immer, sich angreifbar zu machen. Sich angreifbarer zu machen, ich habe das vorhin am Unterschied zur mündlichen Diskussion in einem Seminar deutlich gemacht, wo man sich zurückziehen kann. Wo man behaupten kann, man habe das nicht so gemeint oder man habe das gar nicht so gesagt und so weiter. Der Text, wenn er da steht, dann steht er da so und dann kann er natürlich von anderen auch auseinandergenommen werden. Vom Dozenten oder von Kommilitonen oder vom eigenen inneren Zensor. Also man ist angreifbar dadurch, dass man etwas schreibt. Merken das zum Beispiel auch, oder es wird explizit von Studierenden auch als Rückmeldung gegeben, wenn wir fragen, warum die Möglichkeit, die wir bieten, auf unseren Online-Plattformen mit einem interaktiven Skript zu arbeiten, warum viele Studierende zwar gerne ins interaktive Skript gucken, um zu gucken, was denn die anderen so schreiben, aber selber nichts schreiben, selber keine Beiträge leisten, wenn sie nicht müssen, also wenn wir es nicht zur Pflicht machen. Und dann ist es eben oft so, dass sie dann schreiben, ja, was ich dann da geschrieben habe, das steht dann da und alle können das lesen und ich kann es nicht zurücknehmen und das steht dann für immer und ewig da drin und so weiter und ja, und das macht mir Probleme. Also die Angreifbarkeit, die dann gegeben ist, wenn ein Text, der einem zugeordnet werden kann, dann eben einfach mal da steht. Und was sicherlich auch bei vielen ein Problem ist, das ist die Unsicherheit im Gebrauch der Sprache, die stärker auffällt beim Schreiben als beim Sprechen. Ich habe vor kurzem eine Interviewaufzeichnung, also die Aufzeichnung des Interviews, das mit mir geführt wurde, im Transkript gelesen. Und dann habe ich gedacht, um Gottes Willen, was stammel ich mir denn da zurecht? Kaum ein Satz, der wirklich einfach richtig ist. Aber es geht uns so, dass wir im Gespräch das sozusagen automatisch korrigieren, auch beim Zuhören automatisch korrigieren. Wir brauchen es gar nicht, dass der andere vollständige Sätze spricht. Er kann mitten im Satz abbrechen, den Rest denken wir uns schon dazu und wir merken gar nicht mal, dass der andere den Satz gar nicht zu Ende gesprochen hat oder dass er grammatisch unkorrekt war oder dass bestimmte Begrifflichkeiten nicht ganz stimmig sind, ein bisschen daneben sind und so weiter. Das merkt man im Gespräch eigentlich oft gar nicht oder kaum, eben weil man sich das zurecht denkt. Weil man sozusagen Lücken füllt, Sätze automatisch zu Ende denkt, die gar nicht zu Ende gesprochen wurden, schon versteht, was der andere meint, obwohl er das falsche Wort gebraucht, weil es aus dem Kontext irgendwie klar ist und so weiter. Bei Texten funktioniert das nicht so, sondern da steht das dann so falsch, so grammatisch falsch, so im Wortgebrauch falsch, so in unvollständigen Sätzen und so weiter. Und wenn man das dann sieht, wenn man das dann vor sich sieht, diese sprachlichen Unzulänglichkeiten, dann kann einem das schon große Probleme machen, überhaupt zu schreiben. Aber da hilft nur eins, schreiben, 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 Übung kriegen und mit der Zeit dann auch eben eine gewisse Sicherheit gewinnen im sprachlichen Formulieren. Je länger sie es tun, je mehr sie es tun, desto mehr Sicherheit gewinnen sie auch. Und deswegen wäre Vermeidungshaltung, möglichst wenig Schreiben im Studium, dem möglichst ausweichen, andere Formen des Leistungsnachweises bevorzugen, der falsche Weg, um damit klarzukommen, mit dem Problem klarzukommen. Außerdem gibt es da auch Angebote, es gibt Workshops, Schreibwerkstätten und dergleichen, in denen Sie mit Leuten zusammen sind, die ähnliche Probleme haben wie Sie und wo Sie sich schulen lassen könnten da drin, wo Ihnen Wege aufgezeigt werden können, wie Sie Ihre Schreibfähigkeiten, Ihre kreativen Schreibfähigkeiten verbessern können. So viel zunächst zum Schreiben. Wir kommen natürlich auf das Schreiben nochmal ganz intensiv zurück, wenn es darum geht, was ist denn alles zu bedenken und worauf kommt es an, wenn wir oder wenn Sie eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben haben. Hier ging es jetzt erstmal nur um so ein paar Grundsätze. Kommen wir zum Sammeln und Ordnen. Auch eine relativ wichtige Tätigkeit im Studium. Alles das, was Sie aufnehmen und womit Sie sich beschäftigen, das soll ja irgendwo auch Spuren hinterlassen bei Ihnen und Sie wollen sich auch später nochmal wieder darauf beziehen können. Und das, was beim Sammeln und Ordnen geschieht, das ist sozusagen die Schaffung eines externen Gedächtnisses. Nicht alles, was Sie lesen, was Sie hören, auch was Sie selbst im Studium erzeugen, schaffen, können Sie behalten, im Kopf behalten, in Ihrem eigenen internen Gedächtnis behalten. Sie brauchen also ein externes Gedächtnis, und beim Gedächtnis ist es wichtig, dass das, was da drin steckt, von Ihnen auch erinnert werden kann. Ein Gedächtnis, das sozusagen alles irgendwo vergräbt, ohne dass Sie nochmal drankommen, wäre nicht allzu viel wert. Sie brauchen also gleichzeitig die Fähigkeit oder die Möglichkeit des sich Erinnerns. So kann man das auch übertragen auf das externe Gedächtnis. Es reicht nicht einfach, dass Sie alles irgendwo in Ordnern abstellen und irgendwo hinstellen, sondern es muss auch so geordnet werden, was Sie gesammelt haben, dass Sie es bei Bedarf wiederfinden können. Das meine ich mit Erinnerung, abgelegte Dokumente wiederfinden. Die Frage ist, wie erleichtert man sich nun das Wiederfinden? Und da habe ich eigentlich ganz simple Vorschläge zu machen. Ich empfehle Ihnen, was die physische Ablage betrifft, mit physischer Ablage meine ich jetzt das Papier, was Sie so sammeln, andere handgreifliche, mit Händen greifbare Ergebnisse Ihrer Arbeit im Studium, dass Sie das chronologisch sammeln und ordnen. Mit chronologisch meine ich eben im Zeitablauf, das heißt Semester und Veranstaltungsweise, so wie Sie das hier auf den Ordnern sehen, ein Ordner für pro Semester beispielsweise, und da kommen dann eben alle Unterlagen Ihres jeweiligen Semesters rein. Das sind wahrscheinlich dann mehrere Veranstaltungen, die Sie da besuchen, die dann wiederum jeweils innerhalb des Ordners dann hintereinander durch entsprechende Trennblätter getrennt abgeheftet werden. Im Prinzip das Gleiche bei der virtuellen Ablage, auch hier plädiere ich für eine chronologische Ordnung. Das heißt, dass Sie den Ordnern auf Ihrem Schreibtisch oder in Ihrem entsprechenden Dokumentenordner, dass Sie die ebenfalls entsprechend bezeichnen, Wintersemester, Sommersemester, Wintersemester und so weiter, und darin alle Ihre digitalen Dateien, Unterlagen entsprechend ablegen. Das sähe dann beispielsweise so aus, Wintersemester 2008-2009, ein Ordner auf Ihrer Festplatte, innerhalb dessen dann jeweils ein Ordner, Unterordner für Einführung in die allgemeine Pädagogik, Einführung in die Berufspädagogik, ins wissenschaftliche Arbeiten, Statistik und so weiter und so fort, also die Veranstaltungen, die Sie jetzt im ersten Semester alle zu besuchen haben. Was ich Ihnen rate, ist, dass Sie Ihre Dokumente grundsätzlich mit Namen versehen, die auch unabhängig vom Speicherort Aufschluss geben darüber, was in der Datei drin steckt. Also, wenn Sie hier jetzt beispielsweise nichts dazu schreiben würden, dass es sich um das Wintersemester 08 handelt, könnte es sein, dass Sie vielleicht, ich weiß nicht, ob Sie nochmal mit Statistik konfrontiert sind, in einem anderen Semester, dass dann nicht klar ist, wo das hingehört, welche Veranstaltung das genau ist. Also Veranstaltungen, die ähnliche Titel haben oder gleiche Titel haben, aber in unterschiedlichen Semestern liegen. Wenn die mal nicht mehr in dem Ordner liegen, wo die zeitliche Zuordnung daraus hervorgeht, dann können Sie Schwierigkeiten kriegen. Ich spreche da aus Erfahrung. Ich habe das lange Zeit nicht konsequent gemacht, dass ich meinen Dokumenten auch entsprechend eine Bezeichnung gegeben habe, woraus auch der Zeitpunkt hervorgeht, zu dem das Dokument entstanden ist, nicht nur das, was drinsteckt, inhaltlich drinsteckt. Deswegen also meine Empfehlung, immer jedem Dokument sowohl eine den Inhalt treffende Bezeichnung geben, als auch den Zeitpunkt, zu dem dieses Dokument entstanden ist, wenigstens durch eine Jahreszahl charakterisieren. Das macht es Ihnen später leichter, wenn Sie mehrere Dokumente gleichen Inhaltes haben, die zuzuordnen. Ganz, ganz wichtig, tägliches Backup. Ist, glaube ich, die wichtigste Empfehlung, die ich heute überhaupt gebe. Tägliches Backup. Unbedingt machen. auf einen externen Datenspeicher. Nicht vergessen. Wer von Ihnen macht das schon? Okay, ungefähr 1%. 99% machen es nicht. Also, es gibt Backup-Programme, die das für Sie automatisch machen. Mac-User haben es ganz, ganz besonders einfach. Bei Mac-Usern gehört zum Betriebssystem die Time Machine, die dafür sorgt, dass jede Stunde sogar ein Backup gemacht wird. Die müssen sich da um gar nichts kümmern, das passiert automatisch im Hintergrund. Es gibt aber entsprechende Programme auch für die armen Windows-User, die ebenfalls dafür sorgen, dass ohne dass sie daran denken müssen, das regelmäßig gemacht wird. Machen Sie die Backups nicht auf CDs und sowas, weil dann haben Sie gerade keine CD zur Hand und was weiß ich, dann hapert es daran. Nehmen Sie, schaffen Sie sich eine externe Festplatte an, die nur dafür da ist. Eine externe Festplatte muss ja gar nicht so groß sein, so schnell wird das nicht in den wahnsinnigen Gigabereich gehen, was Sie sammeln. Schaffen Sie sich eine externe Festplatte an, die Sie nur fürs Backup gebrauchen. Und dann irgendein Programm, es gibt ja auch Programme, die nichts kosten, die das leisten, irgendein Programm, lassen sich von jemandem was sagen, was dafür gut ist, irgendein Backup-Programm, das es automatisch im Hintergrund macht, und dann können Sie mit großer Erleichterung in Ihr weiteres Studium gehen. Ansonsten droht Ihnen sozusagen täglich der GAU. Und wenn Ihnen die Unterlagen von mehreren Semestern flöten gehen, das ist furchtbar. Ich spreche auch da aus Erfahrung. Eine weitere Empfehlung, damit Sie Ihre Dokumente durchsuchen können, im Hinblick darauf, dass Sie sagen, ah, da war doch mal irgendwann, ich weiß nicht mehr so genau was, da ging es doch um Gewalt und Medien. Ich weiß aber jetzt gar nicht mehr, welches Dokument das war. So. Damit Sie jetzt alle Dokumente, in denen es um diese Thematik geht, und zwar jetzt nicht nur, dass die Worte mal drin vorkommen, das könnten Sie natürlich auch mit einer Volltextsuche, Durchsuche irgendwie rauskriegen, in welchen Dokumenten die Worte vorkommen, Gewalt und Medien, aber dann haben Sie vielleicht eine Menge Dokumente, in denen zwar das Wort vorkommt, aber das im Weiteren nicht wirklich Thema ist. Wenn es darum geht, dass das wirklich Thema ist, dann sollten Sie Folgendes machen. Das bezieht sich jetzt hier auf die virtuelle Ablage, dass Sie alle Dokumente taggen. Was heißt taggen? Taggen heißt zunächst mal mit einem Tag versehen. Was ist ein Tag? Ein Tag ist ein Etikett, ein Anhänger, ein Aufkleber, eine Marke, eine Auszeichnung. So etwas also wie ein Etikett. Ein Etikett, auf dem draufsteht, was drin ist. Also Sie haben ein Dokument. Das Dokument können Sie erstmal nicht reingucken, das hat einen Namen, liegt auf der Platte, hat einen Namen, an dem Namen können Sie vielleicht was erkennen, aber von Medien und Gewalt steht da nichts in dem Namen. Da steht vielleicht irgendwas anderes. Jugend steht vielleicht da nur. So. Wenn Sie aber entsprechend Ihr Dokument taggen, das heißt, und diese Möglichkeit haben Sie ja bei allen modernen Textverarbeitungsprogrammen, hier ist es am Beispiel Word demonstriert, dass Sie Stichworte eingeben zu Ihrem Dokument. Stichworte, was die wesentlichen Inhalte dieses Dokumentes sind. Wenn Sie diese Stichworte eingegeben haben, wenn Sie das konsequent machen, dann haben Sie später unheimliche Vorteile, wenn Sie alle Dokumente zu einem bestimmten Thema, die Sie schon gesammelt haben, nochmal wieder herausziehen wollen aus Ihrem Dokumentenbestand. Das entsprechende Fenster in Word sieht ungefähr so aus, bei der Windows-Ausgabe wird es wahrscheinlich ein bisschen abweichend aussehen, so sieht es bei der Mac-Ausgabe von Word aus. Unter Stichwörter können Sie hier eingeben, welche relevanten Inhalte es sind. Ich habe mal hier beispielsweise reingeschrieben, Gewalt, Medien, Fernsehen, Internet, Amoklauf. War vielleicht irgendwie so ein Aufhänger, an dem Sie das in dem betreffenden Referat, womit Sie eingestiegen sind. Die Kategorie können Sie dann auch noch nutzen, dass sich hier um eine Referatausarbeitung gehandelt hat. Kann sich auch um eine Hausarbeit handeln oder um einen Fremdentext, den Sie entsprechend taggen. Ist eine Empfehlung, die, wenn Sie sich dran halten, hilfreich ist. Wenn Sie sich nicht dran halten, haben Sie halt dann zu gegebener Zeit es etwas schwerer, die entsprechenden passenden Dokumente zu finden. So, und damit komme ich zum Schluss der heutigen Vorlesung zur Ökonomie des Studierens. Damit meine ich Folgendes, geht also um Arbeitsökonomie des Studierens. Höchstmöglicher Effekt mit geringstmöglichem Einsatz. Oder wie Sportwissenschaftsstudierende sagen, flach spielen, hoch gewinnen. Es geht also bei Arbeitsökonomie um die Verbindung von Effektivität und Effizienz. Effektivität meint, dass das, was Sie sich vorgenommen haben, auch herauskommt, dass Sie nicht woanders landen, als da, wo Sie hinwollten. Das meint Effektivität. Sie können viel reinstecken in etwas und am Ende kommt etwas heraus, was eigentlich nicht das ist, worauf es für Sie ankam. Dann waren Sie nicht effektiv. Effizienz meint noch was anderes. Effizienz meint, dass Sie dies wiederum mit möglichst geringem Aufwand erreichen, Ihr Ziel mit möglichst geringem Aufwand erreichen. Fällt nicht ganz zusammen, wird aber in der Regel zusammen gedacht, dass Sie auf möglichst kurzem Wege zu dem Ziel kommen, wo Sie hinwollen. Sie können natürlich auch auf sehr kurzen Wegen zu Zielen kommen, wo Sie nicht hinwollen. Dann waren Sie effizient, aber nicht effektiv. Oder Sie können effektiv sein, nämlich zum Ziel kommen, wo Sie hinwollten, aber weite Wege gegangen sein. Dann waren Sie nicht effizient, obwohl effektiv. Zunächst mal will ich sagen, ja. Ja, verhalten Sie sich ökonomisch. Machen Sie sich das Leben nicht zu schwer im Studium. Schließlich gibt es auch noch was anderes im Leben als das Studium. Und insofern müssen Sie schon sehen, dass nicht alles drauf geht, dass nicht alle Lebenszeit drauf geht nur fürs Studium. Das wäre ein Jammer. Deswegen also müssen Sie schon gucken, dass Sie mit Ihren Kräften sozusagen haushalten, dass Sie versuchen, effektiv und effizient zu arbeiten. Aber nein, verhalten Sie sich nicht, jedenfalls nicht nur ökonomisch. Weil beim Lernen es nicht nur auf das Ziel ankommt, auf das Ergebnis ankommt. Wenn Sie nur ergebnisorientiert arbeiten, also beispielsweise Sie haben eine Hausarbeit zu schreiben. Diese Hausarbeit zu einem bestimmten Thema, mit der Hausarbeit wollen Sie einen Pflichtschein erwerben, den Sie machen müssen. Die Note für den Pflichtschein ist vielleicht nicht wichtig, weil die soll nicht eingehen in Ihre Abschlussnote. Sie haben die Möglichkeit, dass, soweit ich das im Blick habe, haben Sie ja die Möglichkeit, einen bestimmten Teil Ihrer Leistungen für den Abschluss relevant werden zu lassen, einen Teil auch nicht. Sagen wir mal, nehmen wir also mal an, den Fall, die Note dieser Arbeit soll nicht eingehen in den Abschluss. Dann könnten Sie daran gehen, wenn Sie nur arbeitsökonomisch daran gehen, dass Sie das Thema halt so bearbeiten, dass Sie möglichst wenig tun, um so eben den Schein zu machen. Das wäre unter dem Gesichtspunkt, dass es Ihnen um den Schein geht, arbeitsökonomisch. Und ich denke, das muss man auch immer wieder mal so machen, weil man nicht alles anders machen kann im Studium. Es gibt immer mal Fälle, wo es nicht anders geht, als dass man halt wirklich nur so das Minimum macht. Wenn man allerdings sich nur so verhalten würde im Studium, dann würde etwas anderes, worauf es ja auch ankommt oder ankommen sollte, nämlich nicht nur, dass Sie Ihre Scheine kriegen, sondern dass Sie sich selbst entwickeln im Studium. Dass Sie selber etwas für sich gewinnen aus dem Studium, dass Sie Einsichten gewinnen, die vielleicht Ihre Haltung zu dem, was Ihr Berufsziel ist, ganz fundamental berühren. Mit anderen Worten, dass Ihr Entwicklungsprozess im Studium auch ein Bildungsprozess ist und nicht nur ein effektiver Lernprozess, sondern wirklich ein Bildungsprozess, in dem Sie Ihre Persönlichkeit entwickeln. Dann kommt es auf mehr an, als dass Sie nur irgendwie den Schein machen. Sondern dann kommt es darauf an, dass Sie sich so mit den Themen auseinandersetzen, dass das, was Sie dabei an Einsichten gewinnen, auch für Sie selbst Bedeutung erhält. Und zwar eine Bedeutung für Sie als Person und nicht nur eine Bedeutung für den Schein, den Sie machen wollen oder müssen. Und deswegen wäre es schade, wenn Sie sich nur ökonomisch verhalten, sondern wenn Sie sich auch mal packen lassen von einem Thema und sich auch mal verlieren in einem Thema, einfach weil es interessant ist, weil es spannend ist, weil es Sie so eben packt, dass Sie sich darauf einlassen wollen, über das Maß hinaus, was arbeitsökonomisch geboten wäre. Dass Sie mal vergessen, auch nur auf die Uhr zu gucken oder auf die Zeit zu gucken, auf den Aufwand zu gucken, den Sie betreiben. Denn schließlich, wenn das Studium Spaß macht und wenn das, womit Sie sich beschäftigen, für Sie spannend und interessant ist, dann wäre es eigentlich blöd, diese Tätigkeit zu minimieren. Denn warum sollte man etwas minimieren, was Spaß macht? Nicht alles im Studium macht Spaß, aber ich hoffe, dass es doch einiges ist im Studium, was Ihnen Spaß macht oder wo Sie selber dafür sorgen können, dass es Ihnen Spaß macht, dass es interessant ist. Und dann ist arbeitsökonomisches Denken fehl am Platz. Das war's für heute. Machen Sie es gut. Thank you.